Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, der 1. Mai, Tag der Arbeit, Tag der Freizeit, der Erholung, für manche aber auch Tag des Krawalls, für die Weltwoche ein Tag der Freude, denn heute erscheint die gedruckte Ausgabe und es ist immer schön, das vollendete Werk in Händen zu halten. Wir haben so viele negative Nachrichten, deshalb setzen wir vorsätzlich Kontrapunkte. Wenn alles düster erscheint, muss man die Lichtblicke hervorheben und das, was wir hier auf dem Cover abbilden, ist zweifelsfrei ein Lichtblick. Dieses Bild ist um die Welt gegangen. Donald Trump, was immer Sie von ihm halten mögen, er ist ein Marketinggenie mit einem sechsten Sinn für symbolträchtige Inszenierungen und das ist fraglos eine eher im vertrauten, ja geradezu intimen Gespräch auf der Bühne des Vatikans in einem dieser Marmorpaläste im Petersdom. Zelensky und Trump, sie unterhalten sich über das Ende des Ukraine-Kriegs, über einen Ausstieg und das ist ein Hoffnungsbild der zurückgekehrten Diplomatie. Das müsste ja eigentlich selbstverständlich sein, war es aber nicht mehr in den letzten Jahren. Und jetzt diese US-Regierung bringt das Selbstverständliche, aber nicht mehr selbstverständlich Gewesene zurück. Man muss miteinander reden. Warum? Weil dieser Krieg militärisch gegen Russland nicht zu gewinnen ist. Und je länger dieser Krieg dauert, desto besser werden die Karten für Russland und desto schwieriger ist es, die Russen zu stoppen. Man ist vielleicht schon jetzt darauf angewiesen, dass die russische Staatsführung die ureigenen staatlichen Interessen nicht aus dem Auge verliert und die staatlichen Interessen Russlands sind es sich nicht zu verderben mit den Vereinigten Staaten, weil wenn es da zu einer bleibenden Konfrontation kommt, wenn das so weitergeht oder sich jetzt wieder verschlechtern und verdüstern sollte, wobei man darf da nicht auf die wechselhaften Schlagzeilenkonjunkturen abstellen, aber das wäre nicht im Interesse des Kremls, denn das würde bedeuten, dass die Russen dann noch enger an die Chinesen gedrückt würden, sozusagen als Juniorpartner, und sie hätten dann auch keine Alternativen mehr. Vergessen wir nicht, das russische Staatswappen, der Doppeladler, der blickt nach Westen und nach Osten. Wenn man da einfach die Westseite abschneidet, dann ist der Flugraum, dann ist sozusagen die Bewegungsfreiheit stark amputiert. Also es gibt da auch auf Seiten Russlands ein Interesse, das Ganze nicht in jene Dimensionen eskalieren zu lassen, die einige Strategen bereits für unvermeidlich halten. Vor allem, wenn Sie da täglich die Zeitungen lesen, werden Sie immer wieder konfrontiert mit diesen Aussagen, dass Putin gedenke, weitere Staaten gleichsam zu erobern oder militärisch zu destabilisieren. Ich halte das für verantwortungslose und auch sachlich nicht schlüssige Szenarien. Worst-Case-Szenarien vielleicht mit ganz tiefer Wahrscheinlichkeit, die man aber im Moment meines Erachtens dafür einsetzt, um eine bestimmte kriegsverlängernde Stimmung in der Europäischen Union und vielleicht auch in der Schweiz heraufzubeschwören, dass wir hier also immer weitermachen, diesen Krieg zu alimentieren, anstatt ihn zu beenden auf diplomatischem Weg, wie das die Amerikaner versuchen. Mir scheint die amerikanische Strategie von Donald Trump die richtigere zu sein und ich wünsche ihm viel Glück dabei. Und es ist nur schon ein Segen, es ist ein Durchbruch, dass dieser Präsident endlich diesen gordischen Knoten der Gesprächsverweigerung durchschlagen hat. Und deshalb gehört dieses Titelbild hier auf die erste Seite der Weltwoche, um auch die Zwischenbilanz der Präsidentschaft Trump zu illustrieren. Hoffnungsträger Trump, der amerikanische Präsident, ist ein Freiheitskämpfer, ein Freisinniger, der in Kriegszeiten den Frieden sucht. Meine längere, ausführliche Analyse. Frieden mit Russland, Deutschlands nationale Interessen und der Ukraine-Krieg. Klaus von Donani, der Grand Old Man der deutschen Sozialdemokratie, ehemaliger Hamburger Bürgermeister, mit einer neuen, fundierten und aktualisierten Analyse zum Zeitgeschehen. Er hat ja kurz vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine einen Bestseller lanciert, Nationale Interessen. Das ist mehrfach aufgelegt und in zahlreiche Sprachen schon übersetzt worden. Jetzt kommt eine aktualisierte Neufassung mit einem ganz neuen Vorwort und wir haben daraus Auszüge abgedruckt. Hier dieser Tage liegt das im Siedler Verlag im Buchhandel vor. Und Klaus von Donani ist auch eine jener realistischen Stimmen, die da nicht einfach mit den Wölfen heulen, sondern von Anfang an eine ganzheitliche, wie ich meine, realpolitische Betrachtung dieses Kriegs vorgenommen hat. Meinungswächter auf Abwägen, Berner Staatsanwaltschaft droht der Weltwoche mit Hausdurchsuchung. Philipp Gut mit einer Recherche. Das Interview, das ich geführt habe mit Frederick Logwall, dem Harvard-Historiker, über die Lehren des Vietnamkriegs. Sie finden es hier in gedruckter Variante. Und Herbert von Karajan, der zur Ewigkeit geronnene Augenblick, Manuel Brug mit einer Würdigung dieses großen Dirigenten mit interessanter Vita, eine glamouröse Erscheinung der internationalen Musikszene, aber eben gleichzeitig auch ein hochfähiger und talentiert, ist zu wenig gesagt, ein überragender Künstler in seinem Fach, Manuel Brug mit seiner Würdigung. Die wichtigste Nachricht des Tages, Entschuldigung, etwas habe ich noch vergessen, die Beilage hier, Weltwoche Grün, so rasch ziehen Menschen nicht weg, unsere Umweltpublikation, die wir sechsmal im Jahr herausbringen, Beat Gigi verantwortet sie und das ist ein Blick auf den Umweltschutz aus marktwirtschaftlicher, aus liberaler Perspektive. Also alle, die sich für Fragen der Umwelt, für Fragen der Nachhaltigkeit interessieren, aber eben nicht mitmachen bei diesen planwirtschaftlichen Verirrungen ohne Plan, die sind hier an der richtigen Adresse. Weltwoche Grün und die Weltwoche, ein unwiderstehliches Lektürepaket, eine Fango Packung an Intelligenz gewissermaßen hoffentlich. Also wir versuchen sie davon zu überzeugen, aber am Ende müssen sie sich selber ein Urteil bilden. Unwiderstehlich jetzt an diesem verlängerten Wochenende zum 1. Mai. Die wichtigste politische Meldung des Tages ist natürlich der Entscheid gestern des Bundesrates bei dem EU-Unterwerfungsvertrag, einem byzantinisch geheim gehaltenen Riesenkonvolut von über 1800 Seiten, das bereits selektiv an einzelne Politiker EU-Turbos, Anbindungs- und Unterwerfungsturbos zur Einsicht vorgelegt wurde. Simon Michel soll so einer sein, Benedikt Wirth, der Mittelständerat. Unglaublich, diese Informationspolitik, wie da gewogene Gruppierungen oder gewogene Persönlichkeiten bereits sich ein Bild verschaffen konnten, während sonst strengste Geheimhaltung gewahrt wird. Und jetzt noch mit dieser absurden Idee, dass man den Parteien ausgewählten Vertretern jeweils zweien diesen Vertrag, diesen Riesenvertrag, exklusiv, aber zeitlich begrenzt zur Anschauung bringen möchte. Eine Stunde darf man da, ohne Fotografien zu machen, diesen Vertrag lesen. Eben über 1000 Seiten, 1800 Seiten habe ich gelesen in der Berichterstattung, alles auf Englisch. Das ist eine Farce und die Parlamentarier sollten sich auf keinen Fall darauf einlassen. Man muss verlangen, dass dieser Vertrag so schnell wie möglich öffentlich gemacht wird, aufs Internet gestellt wird, damit sich alle Schweizerinnen und Schweizer da ein Bild machen können. Denn hier geht es ums Eingemachte, geht es um ihre Volksrechte. Der Bundesrat, wesentliche Teile des Parlaments sind im Begriff, die schweizerische Demokratie abzuschaffen, in Teilen abzuschaffen, Volksrechte vom Souverän, vom Verfassungsgeber, Volk und Ständen, Volk und Kantonen nach Brüssel zu verschieben. Und zum Dank soll die Schweiz dann auch noch mehr Geld an Brüssel bezahlen müssen. Im Zweifelsfall entscheidet, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, im Zweifelsfall entscheidet als letzte ausschlaggebende Instanz das Gericht der Gegenpartei, der Europäische Gerichtshof. Und wenn sich die Schweiz dann widersetzt, diesen Gerichtsurteilen, dann wird sie bestraft und wird sie gebüßt. Das hat mit Rechtssicherheit nichts zu tun, wie jetzt behauptet wird. Das ist die Rechtssicherheit eines Protektorats, eines Indianerreservats, einer Rechtskolonie. Das ist eine Unterwerfung, das ist eine Selbstauslieferung, eine Selbstunterstellung, eine Kapitulation vor einer auswärtigen rechtssetzenden Instanz. Unglaublich, dass der Bundesrat so etwas überhaupt angenommen hat. Und das, was ich hier beschreibe, das ist ja der bekannte Teil dieses Rahmenabkommens, dieses neuen Unterwerfungsvertrags. Das ist das, was der Bundesrat immer unbestritten gelassen hat. hat. Dabei ist das genau das ganz große Problem, die Rechtsübernahme, die fremden Richter und die Sanktionen, die Unterwerfung der Schweiz unter einen fremden Souverän. Gottfried Keller, der große liberale, freisinnige Nationaldichter des 19. Jahrhunderts, hätte dies als einen Akt des Landesverrats bezeichnet, des unschweizerischen Handelns, denn in einem bahnbrechenden Text aus dem Jahr 1841, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Gottfried Keller formuliert, dass ein Schweizer sich dadurch auszeichnet, egal woher er kommt, wo er geboren ist, dass er sich unter den Gesetzen der Schweiz, die wir selber machen, am wohlsten fühlt, sich mit denen identifiziert, und er hört auf, ein Schweizer zu sein, wenn er sich mit den Gesetzen auswärtiger Souveräne identifiziert. Das wäre hier der Fall. Der Bundesrat ist dabei, dem fremden Souverän die Schweiz zu unterwerfen. Das ist hier der Sachverhalt. Und jetzt kommt dieser Entscheid von gestern, der genau in diese Richtung geht. Der Bundesrat hat Angst vor der Demokratie, er hat Angst vor den Kantonen mit einer Mehrheit. Man spricht von 4-3 oder vielleicht sogar 5-2. Man hat da möglicherweise gar nicht transparent abgestimmt. Das ist eine Dunkelkammer. Der Bundesrat ist das Gremium zum Schluss gekommen. Diesen Vertrag, der den Leuten als existenziell verklickert und verkauft werden soll, dass dieser Vertrag nur das einfache Volksmeer zu überwinden habe, also nicht das doppelte Meer, das anspruchsvolle Meer, die höhere Hürde, nämlich Volksmeer und Ständemeer, also die Kantone werden ausgehebelt, das heißt vor allem auch die kleineren Kantone sind ausgebremst. Die Gebietskörperschaften, die auch Träger der Souveränität unseres Landes sind, unglaublich auch, dass sich die Kantone so etwas gefallen lassen. Wir sind gespannt, ob sich da dann noch Widerstand manifestiert. Aber die Absicht ist ganz klar, man will das durchdrücken auf tieferen Hürden. Gleichzeitig erzählt man aber den Leuten, diese Verträge seien so existenziell wichtig für die Zukunft, denn ohne sie würde die Schweiz verarmen, würde sie da untergehen in der Europäischen Union, wohlstandsmäßig. Das ist dummes Zeug, was da behauptet wird, und vor allem passt es auch hinten und vorne nicht zusammen, wenn man auf der einen Seite die Bedeutung dieser Verträge betont und auf der anderen Seite dann die demokratischen Hürden senkt und die Kantone ausbremst. Dabei hat das ganz wesentliche Auswirkungen, dieses Rahmenabkommen, auch auf die kantonale Souveränität. Und dass bei so einer Ausbremsung der Demokratie Standesvertreter aus dem Tessin mitmachen, wie etwa der Außenminister Ignazio Cassis, der das Ganze an der Medienkonferenz vertreten und verkauft und verscherbelt hat, und auch der Zugerstandesvertreter, der Martin Pfister, der neue Mann, das ist beschämend, meine Damen und Herren, denn ohne das Ständemeer, ohne diese kantonale Souveränität, wären sowohl der Kanton Zug wie auch der Kanton Tessin gar nicht das, was sie heute sind. Und dass diese Vertreter in der Landesregierung das einfach in den Wind schlagen, nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen, sozusagen per Federstrich außer Kraft setzen möchten, das lässt tief blicken über die Föderalismusverwahrlosung, ja letztlich die Schweizmüdigkeit im obersten Gremium unserer Staatsordnung. Und wenn ich das oberste Gremium sage, dann meine ich damit nicht das oberste souveräne Gremium, nämlich das oberste Gremium ist das Volk und das sind die Kantone, aber der Bundesrat ist das oberste ausführende Organ des Volkswillens, der hier bereits gröblich missachtet wird. Aber Sie sehen es, die ganze Übung atmet eben diesen Geist der Demokratieausbremsung, und deshalb streben ja all diese Politiker auch in Richtung Europäische Union, weil sie wissen, dass in der EU der Bürger weniger zu sagen hat und der Politiker mehr. Das sind machtorientierte Funktionärstypen, die auch in der Schweiz tonangebend sind, ohne Respekt, null Respekt gegenüber den gewachsenen demokratischen Strukturen unseres Landes. Dass da auch Freisinnige mitmachen, ist ein Kapitel für sich, denn der Freisinn, die FDP, hat ja diesen föderalistischen Staatsaufbau zuallererst vorangetrieben, wenn auch noch ohne direkte Demokratie, das ist dann erst später dazugekommen. Also hier kommen auch alte, elitäre Impulse zum Ausdruck. Aber bemerkenswert, und das müssen Sie festhalten, mit dabei, mittendrin bei der Kantonsausbremsung, der Vertreter des Kantons Zug und der Vertreter des Kantons Tessin. Die beiden SVP-Exponenten im Bundesrat, Parmelin und Röss, die haben dagegen gestimmt. Jetzt heißt es vielleicht noch die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Ich weiß das nicht. Ich stelle da ab auf Medienberichte, auch auf unserer Website. Aber das sind die Vorgänge von gestern, die einfach nur Kopfschütteln auslösen. EU-Unterwerfungsvertrag, der Bundesrat will dem Volk das Stimmrecht entziehen. Angst vor der Demokratie, das sind Titel. Das, was ich Ihnen als erstes vorgelesen habe, ist eine Mitteilung der SVP, die hier ja ganz besonders auf den Barrikaden steht. Also wir sehen, es zeichnet sich ab, dass der Widerstand, der Kampf gegen diese EU-Unterwerfung am Schluss vor allem vom Volk gemacht werden muss. Dieser Bundesrat hat nicht die Kraft, das Offensichtliche und das Notwendige zu tun, nämlich der EU zu erklären, dass man nie und nimmer einen Vertrag unterzeichnen darf, der die Volksrechte, die heiligen Volksrechte des Schweizer Souveräns nach Brüssel transferiert. Und schon im Ansatz, im Entscheidungsprozess, ob man diesen Vertrag annehmen will, die Demokratie mit Füßen tritt. Jetzt ist als nächste Instanz das Parlament dran, ob sie das bestätigt. In den Medien sehe ich bis jetzt kaum Widerstand. Die NZZ schreibt das nüchtern, lau. Die sind ja innerlich dafür, auch bei diesem EU-Kurs, beim Ausverkauf, beim Verschenken der Demokratie ganz vorne dabei, diese Zeitung. Auch die anderen Medien finden Gefallen daran. Es sind also hier wieder wenige Exponenten im medialen Mainstream überhaupt nur bereit, diese Problematik anzusprechen und diese Problematik zu sehen. Bei der Medienkonferenz sind dann noch wahrhaftige Fake News verbreitet worden. Ich zitiere hier aus der Medienberichterstattung, aus den Aktualitätstickern. Zitat: Wir übernehmen nicht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, behauptet Ignazio Cassis. Das ist einfach eine schlichte Unwahrheit, die hier verbreitet wird. Selbstverständlich hat der oberste EU-Gerichtshof, ich habe ja mit EU-Exponenten selber darüber gesprochen in Brüssel, er hat das letzte Wort. Und die Situation ist so, die EU bekommt die Kompetenz, in wesentlichen Bereichen unserer Sozial- und Wirtschaftsordnung Gesetze zu erlassen. Die Schweiz hat dann tatsächlich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wir wollen das nicht, aber immer nur unter vorgehaltener Pistole. Und am Schluss entscheidet dann der Europäische Gerichtshof letztinstanzlich. Dazwischen geschoben ist ein sogenanntes Schiedsgericht zur Betäubung des Widerstands, das aber gar kein richtiges Schiedsgericht ist, weil es lediglich die Verhältnismäßigkeit der angewandten Strafen bemessen soll. Aber die Rechtsauslegung, das verbindliche Urteil, obliegt in letzter Instanz dem Gericht der Gegenpartei. Das heißt, wir unterstellen uns nicht nur fremdem Recht, sondern auch fremden Richtern. Und der Botschafter, das einmal angesprochen hat, Yves Rossier, der Chefunterhändler damals, der ist ja sofort entlassen worden, weil er diese Wahrheit damals zum Ausdruck verholfen hat. Wir übernehmen nicht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Falsch. Der Bundesrat, der Außenminister Ignazio Cassis, führt in die Irre, verbreitet Fake News. Die Schweiz ist gebunden an diese Rechtsauslegung des Europäischen Gerichtshofs, sollte dieser Vertrag, dieser Unterwerfungsvertrag durchkommen. Dynamische Rechtsübernahme bietet Sicherheit vor Piesackerei, das wurde auch behauptet. Was ist denn das für eine irregeleitete Fehlfeststellung? Das wird hier immer wieder zum Besten gegeben. Ja, wenn die Schweiz sich der EU unterwirft, dann bringe das Rechtssicherheit. Ja, das ist die Rechtssicherheit eines Protektorats, eines Untertanengebiets, eines Indianerreservats. Wenn der andere einfach entscheidet und das Recht setzt, dann hast du die Rechtssicherheit des Sklaven, des Unterworfenen, des nicht mehr Unabhängigen. Das ist doch keine Rechtssicherheit. Das ist eine Abhängigkeit. Hat auch nichts mehr mit einem bilateralen Vertragsverhältnis zu tun auf Augenhöhe. Und das bietet auch keine Sicherheit vor Piesackerei. Es wird einfach die Piesackerei wird legalisiert und sie wird formalisiert. Und der piesacken kann, ist nur die Europäische Union. Die Schweiz kann überhaupt nicht piesacken, ist eine komplette Über-den-Haufen-Werfung, eine komplette Umstülpung des bisherigen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Staatspolitische Kohärenz war laut Gassis entscheidend. Was heißt denn das, staatspolitische Kohärenz? Wenn solche Fachbegriffe und solche Fremdwörter fallen, dann ist Alarmstufe rot angesagt. Was heißt staatspolitische Kohärenz? Ja, möchte man der EU gleich beitreten, dass es keine Differenzen mehr gibt, keine Unterschiede mehr, keine Inkohärenzen zwischen dem Schweizer Recht und dem EU-Recht. Aus diesen Aussagen atmet der Geist der Kapitulation und der Unterwerfung. 1800 Seiten Verträge und Regulierungen. 1800 Seiten Verträge und Regulierungen. Allein der Umfang dieses Vertrags ist schon ein hervorstechendes Argument für die Nichtannahme. So einen Vertrag unterschreibt man einfach nicht. Punkt. Fertig. Aus. Amen. Das geht zu weit. Weitere Schlagzeilen. Ich habe es angesprochen, Russland könnte ab 2029 einen Krieg gegen die NATO führen, vielleicht auch ab 2035, vielleicht könnte auch die NATO einen Krieg gegen Russland führen. Das sagt der Militärexperte und Buchautor Carlo Massala. Also deutsche Experten haben freie Fahrt in Schweizer Medien und sie können dort ungehindert auch die schweizerische Neutralität schlechtreden, als Trittbrettfahrerei und so weiter. Ich möchte darauf nicht eingehen, Sie kennen meine diesbezüglichen Argumente. Aber ich wundere mich immer wieder, woher wissen die eigentlich so genau, was jetzt da die Russen genau planen, auch wenn sie das selber dementieren. Und hier wird auch einfach mit diesen Schreckszenarien wird Stimmung gemacht. Man versucht hier eine kriegerische Stimmung aufzupeitschen, aufrechtzuerhalten, damit man eine falsche Politik voranführt. Und diese falsche Politik zielt auf Kriegsverlängerung. Das wollen die Deutschen. Sie wollen den Krieg verlängern. Sie wollen die Unterstützung der Ukraine vorantreiben. Sie wollen sogar Mittelstreckenraketen liefern. Sie wollen nicht auf den amerikanischen Kurs der Diplomatie und des Friedens einschwenken. Und deshalb machen sie mit dieser Rhetorik Druck, dass man in Worst-Case-Szenarien denkt und die Möglichkeit militärischer Konfrontationen in Betracht zieht. Das ist ja nicht verboten. Das ist Weitsicht, das ist Führungsverantwortung. Aber hier geht es meines Erachtens um etwas anderes. Hier wird versucht, eine ganz spezifische kriegerische Stimmung zu schüren, am Köcheln zu halten mit den entsprechenden propagandistischen und politischen Zwecken. Man liest heute den einen oder anderen Artikel, der sich doch zweifelnd fragt, ob nicht der Energiemix in Spanien mit dem hohen Anteil der sogenannten Erneuerbaren, ob nicht der am Schluss auch ausschlaggebend gewesen sein könnte für diesen Blackout, also ein Blackout der Erneuerbaren, wenn Sie mich fragen, aber das ist eine Ferndiagnose, das ist ein Bauchgefühl, etwas auch eine Analyse der Art und Weise, wie da eiertänzerisch dieses Thema abgehandelt wird. Meines Erachtens geht es ziemlich in die Richtung. Und wir müssen einfach höllisch aufpassen mit diesen grünen Konzepten, da mit diesem Wunschdenken, das ja auch in anderen Bereichen hinten und vorne nicht funktioniert. Schauen Sie den Zustand der deutschen Automobilindustrie an. Die Grünen sind ja jetzt wirklich nicht bekannt dafür, dass sie operativ etwas auf die Reihe gekriegt haben. Die Grünen sind sehr ideologisch, sie sind gegen die Marktwirtschaft eingestellt, sie sind für die Planwirtschaft, allerdings sehr planlos, und sie reden einer Zurückdrängung marktwirtschaftlicher Mechanismen das Wort, um eben ja ökosozialistischen Konzepten zum Durchbruch zu verhelfen. Und Sozialismus ist immer Mangelwirtschaft. Und wenn Sie eben eine sozialistische, eine grünsozialistische Energiepolitik haben, dann sollte es einen nicht erstaunen, dass am Schluss eben auch ein Energiemangel herrscht. Es gibt das berühmte Zitat des Wirtschaftsnobelpreisträgers Milton Friedman. Er hat mal gesagt, wenn Sie eine Regierung planwirtschaftlich damit beauftragen, den Sand in der Sahara zu verwalten, dann werden Sie in spätestens 5 Jahren eine Sandknappheit in der Sahara zu bewältigen haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, Sie auch dort begrüßen zu können. Bis gleich.